Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Von den Höhen der Wissenschaft begeben wir uns jetzt hinab in die Abgründe der Kölner Unterwelt mit einem Zitat aus der Chronik Köln kriminell.
Am Morgen des 18. Dezember 1981 herrschen Minustemperaturen. Es ist noch dunkel, als sich die 8-jährige Nina von Gallwitz gegen 7:30 auf den Weg zur Bushaltestelle im heimischen Hahnwald macht. Sie wird dort jedoch nicht ankommen. Später wird das Mädchen seinen Eltern erzählen, dass es bereits beim Verlassen des Hauses beobachtet wurde. Ein Mann mit einem braunroten Hut, Brille und Mantel habe sie verfolgt. Kurz darauf drückte er ihr einen durchtränkten Lappen aufs Gesicht. Das Mädchen verlor das Bewusstsein.
Ja, so begann 1981 die bis dahin längste Entführungsgeschichte der Bundesrepublik. 149 Tage musste die Grundschülerin Nina von Gallwitz in der Gefangenschaft ihrer Kidnapper ausharren, bevor das Mädchen schließlich nach fast 5 Monaten endlich freikam. Nur ein spektakulärer Verbrechensfall in der an spektakulären Fällen nicht armen Kölner Historie. Der Kölner Autor Bernd Imgrund, der hat über einige aufsehenerregende Fälle aus der bundesrepublikanischen Ära seiner Heimatstadt jetzt ein Buch geschrieben. Köln kriminell, so heißt es schlicht. Und meine erste Frage an Bernd Imgrund vor dieser Sendung, die lautete so. Hallo, Herr Imgrund.
Hallo, Frau Funk.
Ja, in Ihrem Buch Köln kriminell werden jetzt noch einmal die Geschichten von 14 ganz unterschiedlichen realen Kriminalfällen in Köln nacherzählt. Das fängt ja bei der Giftmörderin Irmgard Zwinker an, geht weiter zu einem Schulmassaker, der Bundesliga-Schmiergeldskandal 1971 spielt eine Rolle, bis hin zur Kindesentführung der Grundschülerin Nina von Gallwitz 1981 oder auch zum Bombenanschlag auf das Kölner Lufthansa-Hochhaus im Jahr 1986. Das ist thematisch. Das ist ja eine enorme Spannbreite. Nach welchen Kriterien haben Sie die ganz verschiedenen 14 Verbrechen denn für Ihre Chronik ausgewählt?
Sagen wir mal so, Nina von Gallwitz, ich war auf dem Rundkirchner Gymnasium. Ich kannte um die Familie rum zig Leute. Der Onkel von ihr war mein Religionslehrer. Da hat mich das nochmal besonders interessiert, diesen Fall aufzuarbeiten. Es ging mir natürlich immer darum, journalistisch zu arbeiten. Also ich habe keine Lust, Blut und Mord und Totschlag in den Vordergrund zu stellen, sondern das ist halt das Beiwerk, ne? Und das Hauptwerk ist, dass man das nochmal sauber nacherzählt. Und nach Möglichkeit habe ich auch in jedem Fall noch was Neues zur Geschichtsschreibung beigetragen.
In welchen Fällen war das, dass Sie was Neues herausgefunden haben?
Also in jedem Fall irgendwas Kleines, was nicht unbedingt bemerkenswert ist. Aber nehmen wir mal ein deutlicheres Beispiel. Der Fall Grobben, ja, der Mann war Regierungspräsident von Köln, der stand über dem Oberbürgermeister von 1958 bis 66 und musste dann zurücktreten, weil er auf einer öffentlichen Toilette erwischt wurde und des Schwulseins verdächtigt wurde. 66 ist er zurück in seine Heimat am Niederrhein, 94 ist er gestorben und über diese 28 Jahre steht nirgendwo nichts. Und dankenswerterweise habe ich dann über Jürgen Rothos da weitere Informationen bekommen, der in seinen jungen Jahren das Büro von Herbert Schnorr geleitet hat, der wiederum NRW-Innenminister war. Und der Schnorr hat sich in den 80er Jahren nochmal mit dem armen Franz Grobben in Verbindung gesetzt, der damals schon im Altersheim lebte, und hat versucht, so eine Art Rehabilitierung seitens NRW und seitens der Kölner auch zu betreiben, ohne großen Erfolg. Also der Mann war vollkommen gebrochen.
Sie haben gerade selbst gesagt, dass Sie mit diesem Buch Köln kriminell auch noch mal eine alternative Stadt- und Mentalitätsgeschichte Köln schreiben wollten. Was erzählen diese 14 Kriminalfälle denn über Köln oder vielleicht auch über die Zeit, in der sie stattfanden?
Jeder dieser Fälle hat Köln-spezifische Aspekte. Nehmen wir einfach mal den Tod des Schimpansen Petermann. Das wird heutzutage noch immer folkloristisch gefeiert. Du bekommst Cappies und Hoodies und sonst was mit Petermann drauf. Es gibt eine Punkband namens Petermann. Es gibt oder gab eine bunte Liga-Fußballgruppe namens Petermann Stadtgarten und so weiter. Aber das hat natürlich auch ernste Hintergründe. Und die spielen mit dem kölsch-folkloristischen Kokolores immer wieder in eins. Also sagen wir, dieser Petermann zum Beispiel wurde dann als Kürbis großgezogen. Er musste so einen blauen Kürbisrock anziehen und hatte einen Kranz Bier in der Hand und hat auf seine Schimpansenart dazu gegrinst. Und alle waren glücklich. Ne? Und in dem Moment, wo der die Pubertät erreichte, wurde der jückisch, ne? Und konnte nicht mehr für Fernsehen und derartige karnevalistische Veranstaltungen verwendet werden. Und dann dümpelte der jahrzehntelang in einem nackten Kachelkäfig vor sich hin, bis sich ihm die Chance bot, auszubrechen, weil ein Pfleger vergessen hatte, das Gatter vernünftig zu schließen. Und dann hat er fast den damaligen Zoodirektor Nogge ermordet. Der Petermann.
Dann wurde er leider erschossen 1985, aber wurde ja auch zu einer Symbolfigur des linken Widerstands.
Ja, er stand halt für die unterdrückte Kreatur und man sagt, dass er mit zum Himmel erhobenen Faust gestorben ist. Ja.
Sie selbst wurden 1964 in Köln geboren, aber was mir aufgefallen ist, in Ihrem Buch gehen Sie ziemlich hart ins Gericht mit Ihrer Heimatstadt beziehungsweise mit Polizei, Presse und Politik. Da heißt es dann zum Beispiel bei der Fahndung nach Nina von Gallwitz, das sei eine einzige lange Pannenkette gewesen, also jetzt die polizeiliche Ermittlung. Oder an einer Stelle, also bei diesem Schmiergeldskandal um die Holzbrücke vor dem Ostasiatischen Museum, da steht, in Köln ist man stets in der Lage, auf eine Peinlichkeit noch ein Dutzend weitere zu setzen. Heißt das, in Köln ist die Klüngelei, also Mauschelei, tatsächlich schlimmer als anderswo?
Auf jeden Fall. Klüngel gibt es überall, genauso wie es dieses sogenannte Kölsche Grundgesetz in allen Facetten überall gibt. Aber diese permanente, tägliche, tausendfache Wiederholung dessen macht auch was mit der Mentalität. Von daher ist et küt wie et küt was anderes als es kommt, wie es kommt, ohne dass ich das jetzt näher erläutern will. Die Brücke ist ein super Beispiel dafür, was mich interessiert und was mich immer wieder auch empört, um es mal kurz zu machen, die wurde unter korrupten Umständen zerstört, indem man die guten Bullen gegen schlechte ausgewechselt hat. Und dann hat man 16 Jahre gebraucht, um dieses kleine Brückchen über den Aachener Weiher zu erneuern. In der Zeit sind Hunderttausende Euro verschwendet worden. Solche Storys stehen schon sehr typisch für Köller am Ring, ne?
Eine etwas amüsante Anekdote in diesem Buch ist sicher auch eine Legende der jüngeren Stadtgeschichte, nämlich die Geschichte, wie das berühmte Prozessionskreuz aus der Kölner Domschatzkammer verschwunden ist, beziehungsweise das ist verschwunden 1995. Und dann geht ja die Legende so, dass der Unterweltkönig Heinrich Schäfer seine Hände dabei im Spiel hatte, dass dieses Kreuz wieder aufgetaucht ist. Ist das eigentlich eine wahre Geschichte oder was haben Sie da recherchiert?
Die Geschichte ist wahr, aber sie ist natürlich nicht so lustig, wie das gerne dann im Boulevard dargestellt wird. Der Schäfer kannte den Dieb um zwei Ecken und hat das Kreuz innerhalb von 3 Tagen zurückbeschafft. Wunderbar. Aber dass der dadurch ein besserer Mensch wird, ist natürlich grober Unfug. Das Wort Klüngel habe ich mal recherchiert, das kommt von Knäuel. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und so verschiedene Fäden in diesem Knäuel namens Köln führen immer wieder in dieselben Ecken. Und es ist so wunderbar in dem Fall, dass diese scheinbaren Antipoden Kirche und Rotlicht hier mal zusammengearbeitet haben. Am Ende hat ja der Dompropst sich in der Messe im Dom bedankt bei Schäfers Naas, hat eine Fürbitte für den gehalten. Und Schäfers Naas, der keinen Finderlohn wollte, hat sich dafür bedankt und hat gesagt, das wird meiner schwarzen Seele gut tun.
Tja, auch der Verbrecherkönig Heinrich Schäfer hatte offenbar lokalpatriotische Gefühle. 14 Fälle von 1949 bis 1998 versammelt die Chronik Köln kriminell von Bernd Imgrund, publiziert im Greven Verlag, 264 Seiten, 16 Euro.